Danke an Helmut und Sandra, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Und danke an alle anderen 438 Personen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren. Wir freuen uns immer so fest über jede einzelne Person, die ihr Abo abschließt und unsere Arbeit dadurch ermöglicht. Es gibt wieder was zu gewinnen, und zwar könnt ihr nur bis zum 3.10.2025 teilnehmen und eines von 6 Exemplaren von Jagoda Marinics Buch Sanfte Radikalität gewinnen. Jagoda war in Folge 361 zu Gast und hat uns gezeigt, wie man mit der Wut über Ungerechtigkeit umgehen kann. Ich kann euch sowohl die Folge als auch ihr Buch sehr ans Herz legen. Also bis zum 3.10.2025 könnt ihr nur unter erklärmir.at/jagoda teilnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Glück.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um das Leben und den Tod und um Kunst und um Krebs und um dich und deine Geschichte, liebe Miriam. Miriam Schmidt ist heute bei mir zu Gast. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich bin Miriam Schmidt aus Berlin, bin freischaffende Künstlerin, Malerin, mache Installationen, organisiere und kuratiere Ausstellungen und das erst, nachdem ich vor nun fast schon 10 Jahren eine schwere Diagnose bekommen habe.
Mhm. Miriam, ein Bekannter von uns beiden, ein Freund von dir, ein Bekannter von mir, das Sören, hat mir geschrieben: Lad doch mal die Miriam zu dir ein. Und ich möchte es kurz vorlesen, wie er das begründet hat. Und zwar, das Hörerin schreibt: Frau, Anfang 30, Mutter, Diagnose Hirntumor, Lebenserwartung 6 Monate bis 10 Jahre. Sagt sich, dann mache ich jetzt, was ich schon immer machen wollte, malen. Gründet, organisiert sich eine leerstehende Kapelle, renoviert sie, richtet dort ihr Atelier ein. In der Mitte eines Friedhofs, gibt Malkurse und malt selbst, fängt mit Insta an, also Instagram, baut Reichweite auf, fängt an, ihre Bilder zu verkaufen, hängt mittlerweile in einem Museum und in Galerien aus. So, Kurzfassung.
Ja, der kann den pitchen, kann er, ja. Die Kurzfassung, ja.
Kannst du uns mal zurück begleiten in diese Zeit, also in den Beginn, den Sören da beschrieben hat, mhm. Diagnose Hirntumor. Mhm. Wie kam es dazu?
Da muss ich fast ein bisschen weiter noch ausholen. Ich habe eigentlich immer Kunst machen wollen und nie gemacht. Also doch schon in der Jugend gemacht und dann aber was Vernünftiges machen sollen unbedingt. Und vielleicht auch gewollt, wie auch immer. Und hatte viele verschiedene Jobs. Habe als Sozialforscherin gearbeitet, Sozialwissenschaftlerin und dann irgendwann auch als Executive Assistant, also Assistentin der Geschäftsführung. Und habe den Job aufgegeben. Da war meine Tochter so 2 Jahre alt, mit erstmal Verdacht auf Burnout. Ich hatte so kleine Wehwehchen, die jetzt aber eher auf Stress zurückzuführen sind. Also würde man im Alltag sagen, als dass man irgendwie denkt, da ist jetzt was Arges dahinter. Mhm. Unter anderem so Sehstörungen, also so ein Flimmern und so Sachen. Und habe aber, wie gesagt, dann mit Diagnose Burnout den Job verlassen und eine Psychotherapie angefangen. Und in der Psychotherapie hat ein sehr, also die muss ja immer bewilligt werden von der Krankenkasse. Und der Gutachter, der die Papiere von der Krankenkasse vorliegen hatte, der ist hellhörig geworden, weil ich als Junge, also als Kind eigentlich, einen schweren Unfall hatte mit einer Schädelverletzung und Einblutung im Hirn und danach eine Depression hatte. Und der hat gedacht, vielleicht ist da was kaputt gegangen damals. Jetzt hat sie wieder eine Depression. Burnout ist ja im Grunde genommen eine Erschöpfungsdepression und hat gesagt, die muss ins MRT, wir wollen da mal reingucken. Und ich bin ins MRT und habe am Vorabend, ich bin leicht hypochondrisch, ich war viel krank in meinem Leben und aber versuche das immer so ein bisschen auch auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber ich habe am Vorabend zu meiner Freundin am Telefon noch gesagt, na, wissen wir morgen wenigstens, dass ich keinen Hirntumor habe. Und ich kam aus dem MRT raus, also im MRT war es schon so, dass die mich noch mal reingeschoben haben, um Kontrastmittel zu geben. Da wurde mir schon irgendwie Angst und Bange, weil ich dachte, das ist nicht normal. Ich hatte schon ähnliche Untersuchungen gemacht. Und kam dann raus und musste dann warten. Normalerweise kriegt man eben auch die CD ausgehändigt und so. Das kannte ich alles schon. Ich kenne mich mit medizinischen Prozessen eigentlich gut aus. Und habe dann gedacht, oh, hier ist was, hier ist die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, ob man das hier aussagt.
Ja.
Und dann kam der Arzt und hat mich in sein Büro mitgenommen. Der hat gesagt, da ist was, was da nicht hingehört. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Ist doch kein Krebs, oder? Ich hatte schon zweimal die Erfahrung gemacht, dass jemand Krebs vermutete und es war keiner. Und ich dachte, jetzt springe ich nicht wieder auf diesen Zug. Jetzt bleibe ich einmal cool. Und dann hat er gesagt, na doch, also ist irgendein Gewächs und wir wissen nicht, was es ist. Und könnte ein Hirntumor sein. Und könnte aber auch ein Entzündungsprozess sein, etc. Und dann bin ich tatsächlich von da mit dieser Diagnose, dass der gesagt hat, das ist wahrscheinlich ein Hirntumor, nach Hause gefahren mit dem Fahrrad durch den Berliner Verkehr. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich das überlebt habe, weil ich habe dann eigentlich erst zu Hause gedacht, wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Und das ist dann relativ bitter. Also am Anfang hat man nicht glauben wollen. Also ich habe das erst gar nicht glauben wollen. Ich habe dann am nächsten Tag nochmal angerufen und habe gesagt, na ja, Sie haben ja gesagt, es könnte auch und so. Und dann hat er gesagt, nee, Sie müssen in die Neurochirurgie, ich kann Ihnen mehr nicht sagen, ich weiß darüber nicht mehr. Mhm. Die müssen da reingucken. Und dann ist eigentlich dieses auch, was ich immer sage, das Bitterste ist eigentlich das morgendliche Aufwachen, wenn du das vergessen hast, was dir geschehen ist am Vortag. Wenn du morgens aufwachst und es ist so für 30 Sekunden, ist die Welt in Ordnung. Und dann fällt wieder so alles in sich zusammen auf einmal. Und dann gehen so medizinische Prozesse los, in denen du auch so ein bisschen die Kontrolle verlierst. Also ich habe dann in der Neurochirurgie angerufen. Ich war total aufgeregt in der Charité, also im größten Berliner Krankenhaus. Und hab gesagt, ich habe einen Hirntumor, war nicht völlig aufgeregt und die an der anderen Seite waren völlig gelassen. Und ich habe gedacht, ja, das ist, ja klar, die haben das die ganze Zeit. Ich bin jetzt hier nicht der Sonderfall. Und dann fangen die an mit der Diagnostik. Dann kommt man in so einen Fahrwasser, wo man irgendwie nicht mehr so richtig selbst bestimmt eine ganze Weile. Und dann haben die Sachen versucht rauszufinden und haben dann irgendwann gesagt, es ist ein mittelgradiges oder niedriggradiges Gliom. Das kannst du dann googeln, dann kommst du so auf 2 Jahre, vielleicht 7 Jahre Lebenserwartung und wir müssen das entfernen. Und das war im Mai 2016 und ich hatte, also meine Tochter hat im Juni Geburtstag, wurde da 3 und wir hatten Urlaub gebucht nach Rügen oder sowas. Und ich habe gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Machen wir im halben Jahr, das machen wir im Herbst. Ich habe noch einen Sommer. Und da hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, weil ich dachte, jetzt hast du vielleicht, ich hatte unheimlich Angst vor der OP. Also ich, wie gesagt, habe schon so eine, ich kann schon meine Krankenakte so aufblättern und da ist einiges dabei und auch so ein bisschen Fehlgriffe von Ärzten und so weiter. Und ich habe gedacht, das überlebst du nicht, wenn die den Kopf aufmachen und du nimmst dir noch diesen Sommer. Und dann hatte ich wirklich einen Sommer lang keine Sorgen außer eine. Ich war ja auch in der Psychotherapie und ich hatte ja eben, wie gesagt, schon mal mit Depressionen zu tun gehabt. Und ich habe irgendwie in diesem Sommer alles andere über Bord geworfen. Also ob ich jetzt erst an den See fahre, baden gehe oder die Wäsche mache, ist immer die Lösung war immer erstmal baden gehen. Erstmal das machen, was du machen willst. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Systemwechsel herbeigeführt, dass ich dann dachte, nee, ich mache nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr mit, was alle von mir wollen und was ich vielleicht auch glaube, selber zu wollen, also Karriere, Rente etc. pp. Das ist nicht richtig.
Fuck the shit,
ich steige aus. Es war wirklich so, es gibt so eine Songpassage von Captain Peng, die geht, dieser Bus fährt falsch, denn der Fahrer ist geblendet. Hiermit erkläre ich diese Fahrt für beendet. Und das kennt meine Tochter auch gut, was habe ich viel gehört. Also die hat immer gesagt, Busfahrer hören. Ja, und so war das. Also ich habe mich wirklich dann entschieden, dass ich jetzt entscheide. Und dann habe ich auch die OP gemacht. Und du musst mich unterbrechen. Ne?
Wir haben Zeit. Wann war die OP?
Die war Mitte September. Ich habe, also 15. September war die angesetzt worden. Am 16. September wurde sie dann gemacht. Ich habe das auch aufgrund meiner schon medizinischen Erfahrung, wollte ich es nicht, dass es so heiß ist auch. Ist nicht gut, wenn man so mit Wunden und so zu tun hat und Schwellungen. Und da war es aber irgendwie 35 Grad in Berlin am 15. September. Anyway, die haben mich trotzdem operiert. Am 16. da war es immer noch genauso warm. Und dann kam der nächste Kracher. Dann kam ich aus dem OP und dann konnte ich nichts mehr sehen erstmal. Und dann konnte ich nach ein paar Tagen wieder ein bisschen was sehen und habe einfach eine Gesichtsfeldeinschränkung mit rausgenommen. Also es gab unter der OP eine Ischämie, also eine Einblutung oder einen Schlaganfall, wie auch immer man das nennen will. Ischämie ist so ein Überbegriff dafür und hat mir was im Sehorgan, also in der Sehrinde eigentlich beschädigt. Das Auge ist okay, aber die Grafikkarte sozusagen ist kaputt. Und dann hast du nochmal irgendwie gedacht, oh, das kann ich nicht. Also, wie soll das gehen? Wir haben einen kleinen Hund zu Hause, einen Dackel. Ein Kleinkind hatte ich zu Hause. Wie soll ich überhaupt damit klarkommen, dass ich jetzt, also am Anfang ist das super irritierend, wenn du 50% nur noch siehst von dem, was du vorher gesehen hast, ist das...
Aber ist alles mehr verschwommen oder siehst du...
Ganz weg. Es ist, also das Universum beginnt ab meiner Nase nach links. Mhm. Und es, ich kann auch nicht beschreiben, wie es da aussieht. Es ist einfach weg. Also das wird nicht abgebildet. Mhm. Und es ist sau wenig, wenn am Anfang... Aber du kannst als Mensch dich super gut anpassen. Also mittlerweile merke ich das kaum. Ich merke das, wenn Leute wirklich so Manöver machen, mich überholen links und die eigentlich auch so dieses, was normaler so sozialer Abstand wäre, nicht einhalten. Also irgendwie so davor huschen oder so. Dann kommen wir uns ins Gehege. Ansonsten kriegt man das im Alltag kaum mit. Aber am Anfang ist das was anderes. Da fehlt dir die Hälfte. Und dann lag ich zum Beispiel so auf der Seite und das, die obere Seite fehlt und dann kamen nur Beine. Also dann kamen die Ärzte rein mit den ganzen Assistenzärzten und dann kamen nur Beine. Oder umgekehrt kamen nur Oberkörper rein. Also das war auch irgendwie freaky und da gab es auch ganz viele andere. Also das Gehirn ist ja ein erstaunliches Organ und das macht dann erstmal... Ich habe das immer Farbdisco genannt oder Sehrindenparty. Also du hast, dein Hirn sendet erstmal irgendwelche Sachen, die es gespeichert hat. Das ist irgendwie so, ich kann da nichts mehr abbilden, ich sende irgendwas. Und dann hatte ich...
Wiederholung quasi.
Ja, aber so ganz verrücktes Zeug, ganz viel Panzerknacker und also so Disney-Figuren, die ich als Kind gelesen hatte, aber auch so ganz viel so Farbsachen. Wo ich mich mit den Ärzten unterhalten habe und auf einmal bin ich so abgedriftet, weil so trippy Geschichten da irgendwie von meinem Auge abliefen. Das war auch, also es war faszinierend. Coolerweise konnte ich da auch dem schon so eine gewisse Faszination abbringen. Also neben der Verzweiflung. Mhm.
Und in diesem Sommer, war das ein Prozess, dass du dir gedacht hast, dann so, fuck it, jetzt mache ich mein Ding, keine Ahnung, ob ich noch einen Sommer habe. Mhm. War das so ein Prozess, weil ich kann mir vorstellen, am Anfang ist mal vielleicht auch Verzweiflung und mit dem Schicksal hadern und warum ich und was tue ich jetzt, fuck, ich habe ein Kind, was passiert mit dem allem
voll
hier, what the fuck.
Voll. Also das mit dem Kind ist so tragisch einfach. Also die war ja 2 und ich habe ja gar nicht gewusst, ob ich die noch einschule oder so. Ne? Und das andere ist, dass ich das so als, ich habe das so als so eine Strafe oder sowas empfunden. Also gerade auch mit diesen vorhergegangenen vielen medizinischen Geschichten hat sich das so angefühlt wie Le Grand Final. Das war's jetzt. Ach, das passt ja so. Das war so ein bisschen das Gefühl, so wie so ein Zynismus. Das hat gerade noch gefehlt. Das war ja klar, dass das so ein böses Ende nimmt. Das gleich umzudeuten war, ist oder war ja gar nicht möglich. Das hat so eine Weile gedauert. Das war dann wirklich, wie gesagt, ich hatte vorher immer viel. Ich war in einem falschen Job. Ich war immer in dem falschen Job. Ich habe so viel gemacht. Ist manchmal erstaunlich. Also Leute sagen zu mir, was, das hast du auch schon gemacht? Wie viel Leben hast du denn schon gelebt? Also und es war immer falsch, das war so verkehrt, das hat sich immer alles so verkehrt angefühlt und ich hatte keine Lösung und ich konnte den Weg nicht finden. Und ich wollte immer was anderes, als ich hatte und wusste aber nicht, wie ich da hinkommen soll und ich wusste auch nicht genau, was das ist. Und ich hatte dann das erste Mal so Gedanken wie, wenn doch alles so bleiben könnte, wie es ist, also wenn ich meine Familie behalten könnte, meine Tochter aufwachsen sehen könnte, also ohne diese ganzen, ohne irgendwelche hochtrabenden Ziele oder sowas, sondern wenn es doch bleiben könnte, wie es ist. Und das hat, wie gesagt, so, ich hatte ein Riesenproblem dann nur noch, vorher hatte ich 10.000 kleine. Und das hat irgendwie was weggenommen. An das Riesenproblem kannst du eben auch nicht 24/7 denken. Du manchmal, also verdrängen hat ja oft so eine negative Bewertung, aber verdrängen ist eben auch eine ganz wunderbare Gabe des Menschen in solchen Situationen, weil du sonst gar nicht mehr irgendwie funktionieren könntest. Und funktionieren ist auch ein gutes Stichwort. Mit einem Kleinkind musst du auch ein Stück weit funktionieren. Du kannst ja nicht im Bett bleiben und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr.
Und dieser Sommer, weil ich stelle mir das jetzt so vor, okay, für mich ein guter Sommer ist auch mit lieben Menschen, die ich gerne habe, wenn ich meiner Familie erzähle oder meinen liebsten Freunden diese Diagnose, dann bin ich mir nicht sicher, ob die nächsten Treffen mit denen so super lustig wären, sondern sie würden sich alle extreme Sorgen machen oder verzweifeln oder mich bemitleiden und irgendwie wären die Treffen vielleicht nicht so lustig oder das Baden nicht so lustig. Wie war das bei dir?
Also ich bin, tatsächlich ist das so eine Annahme, dass man ganz viel Zeit mit den Leuten verbringen will, die man hat. Ich bin ganz viel allein gewesen. Also ich bin ganz viel in der Natur gewesen. Und wenn ich daran denke, an den Sommer, dann war ich immer auf dem Fahrrad. Ich bin immer mit dem Fahrrad zum See gefahren, bin wirklich viele Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Eigentlich Tag ein, Tag aus. Und natürlich mit meinen Lieben, also mit meiner Kernfamilie war ich zusammen. Aber andere Menschen zu ertragen, war nicht immer einfach. Also andere überhaupt. Erstens, weil die auch ihre Geschichte dazu mitbringen, also weil deine Eltern, also wie sagst du das deinen Eltern, sowas? Oder wie willst du das deinem Kind vermitteln, wenn das 2 Jahre alt ist? Also es bringt ja gewisse Schwierigkeiten mit, vor denen ich vielleicht teilweise auch so ein bisschen geflüchtet bin. Und im weiteren Umfeld, das ist kein Klischee, dass so eine Erkrankung das Umfeld ausdünnt. Also da dünnt sich eine Menge aus. Auch vielleicht, weil man vieles nicht mehr bereit ist, so zu ertragen, aber auch, weil die Menschen wirklich schlecht damit umgehen können. Also auch die aus dem Weiteren. Also was heißt schlecht damit umgehen? Da ist so eine Bewertung drin, aber die haben es schwer. Und ja, das ist ganz, wie soll man sagen, da ist ganz viel Übertragung dabei. Die wollen dann was von einem oder meinen, dass so und so würde ich das machen. Oder allein diese Floskeln, die man da hört, dass du bist so stark, ich könnte das nicht, ist eigentlich, das ist gut gemeint, aber das ist eine Zumutung, das immer wieder zu hören und darauf ein, ich würde das auch lieber nicht können. Ich bin nicht, wahrscheinlich bist du genauso stark, wenn du auch in der Situation wärst, weil du musst, ich muss ja, ich habe ja gar keine Wahl. Und das bringt so eine Distanz zwischen dich und die Menschen. Dann gibt es noch diese New Ager, die so ein bisschen esoterische Komponente mit reinbringen. Das sind auch Freundschaften, die dann auseinandergegangen sind, die dann sagen, was will dir das sagen? Was sollst du daraus lernen? Was musst du damit machen? Das ist deine Aufgabe oder du hast dir das ausgesucht, diese ganze, super schwierig, super schwierig. Also wieso habe ich mir das ausgesucht und was hast du schon gelernt, was ich nicht gelernt habe? Also es bringt eine Distanz zwischen dich und die anderen Menschen. Das ist definitiv auf eine Art da.
Was war der für dich sympathischste Umgang? wenn es einen gab?
Mhm. Es gab Leute, die konnten einfach da sein trotzdem und das irgendwie aushalten. Also die haben so wenig von sich da reingetan. Das ist eigentlich das Sympathischste. Und zu fragen, was die anderen brauchen, ist, glaube ich, auch gut. Manchmal sind das wirklich ganz banale Dinge. Wenn man als Ehepaar oder Partnerschaft einen Hund und ein Kleinkind hat und einen Gehirntumor, dann ist es manchmal einfach gut, wenn jemand was kocht oder mit dem Hund spazieren geht oder so. Also wirklich so banale Sachen abnimmt, weil das System funktioniert ja nicht mehr gut. Also gerade dann nach den OPs und Geschichten, da ist ja, das ist ja alles ziemlich knackig dann getaktet, was dann so passieren muss. Ich habe dann Bestrahlung gemacht, einen Monat. Da gehst du jeden Tag hin und so. Das ist ziemlich aufwendig. Und wenn dann Freunde noch sagen, du hast gar keine Zeit oder so, es gibt's alles, dann ist das ein klares Signal, dass das an der Stelle vorüber ist, die Geschichte. Ja.
Miriam, du Spaßverderber.
Ja, echt. Oh, die jetzt. Immer hat die was.
Und weil du gesagt hast, wie sagt man sowas den Eltern oder dem Kind? Wie macht man das?
Naja, so einem kleinen Kind hat man wahrscheinlich noch, bei so einem kleinen Kind hat man wahrscheinlich noch eine bessere Grundlage als bei einem 6-Jährigen oder 8-Jährigen oder meine Tochter ist jetzt 11, bei einer 11-Jährigen. Da kannst du ja erstmal, musst du ganz weit fassen im Grunde genommen. Ich bin krank, ich muss zum Arzt und vor der OP ist natürlich schon gewissermaßen auch erstmal Abschied. Also, aber das weißt ja auch nur du in dem Moment, ne? Dass du, dass das schon sehr gefährlich ist, einen Schädel aufzumachen. Und dann haben wir das, glaube ich, sukzessive unserer Tochter beigebracht. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass sie dann irgendwann mal gesagt hat, du hattest Krebs. Weil es war immer von Gehirntumor und so weiter die Rede. Und aber so, man sagt ja nicht, ich habe auch eine Chemo gemacht, ich habe auch eine Bestrahlung gemacht. Es kommt jetzt dann so, jetzt es kommt die bald in die Pubertät und weiß so ein bisschen. Ne? Da sind ja auch, das ist ja erstaunlich, dass sie schon in dem Alter dann denkt, boah, da macht sich ein ganzes Feld auf. Wenn sie jetzt das hört, früher war das ja nicht so. Da ist die klein, da kannst du sagen, ich bin krank, da wächst was, die schneiden das raus. Und dann kommt, irgendwann später kommt erst die Gesellschaft ins Spiel, in einem anderen Alter, wenn die in die Schule gehen, wenn die vielleicht mal was mitkriegen irgendwo, vielleicht aus einer Serie was kennen oder so. Dann erst entwickelt sich alles, was da so mit einhergeht.
Und den Eltern?
Oh. Ja, ich habe meine Schwester gebeten, denen das zu sagen. Die hat gesagt, die macht das und die konnte dann aber auch nicht. Und dann habe ich es doch irgendwie selber gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, sogar am Telefon. Ja, das ist bitter, ne? Aber die sind leiderprobt. Die haben es auch irgendwie, weiß ich nicht, haben es irgendwie weggesteckt. Meine Mutter hat uns dann auch unterstützt und ist dann gekommen zur OP, damit meine Tochter eben ein bisschen mehr Ansprache hat in der Zeit und so.
Und der Sommer bis zur OP, würdest du sagen, das war ein guter Sommer?
Das war ein super Sommer. Ja. Ja.
Krass. Okay, und du und man geht in seine OP mit dem, nicht mit dem Gewissen, dass man dann wieder aufwacht.
Mhm. Ja, oder wie? Dass man komisch aufwacht, also anders als vorher.
Wie ist das?
Beängstigend. Also ganz klar ist es beängstigend, weil ich, ja, was willst du dazu sagen? Du, wie gesagt, ich war auch zynisch in der Zeit. Also ich hab relativ, vielleicht ist das auch so ein Ding von Erwartungshaltung oder so, dass ich dachte, nicht zu viel erwarten. Aber das ist einfach sehr beängstigend. Zum Schluss zieht sich das dann so zu. Also kannst das eine Zeit lang gut verdrängen und dann irgendwann zieht sich das natürlich immer weiter zu. Erst sind es noch ein paar Monate und dann sind es noch ein paar Tage. Und ja, und dann gab es ja auch eine Beschädigung, die allerdings, wie gesagt, relativ glimpflich ausging. Mein Mann hat relativ schnell dann es gab dann so eine WhatsApp-Gruppe, weil man die Leute dann irgendwie nicht alle einzeln auf dem Laufenden halten kann und will. Und hat dann irgendwann reingeschrieben, also sie ist aufgewacht, Humor passt, aber sie sieht noch nicht so richtig oder so. Sie sieht noch nicht, also kann noch nicht so richtig das sehen. Ja. Und dann gab es Leute, die das super gut handeln konnten und viele, die das nicht konnten. Ja. Gibt halt so beides.
Ja. Kann man vorstellen, dass mit manchen mal sogar näher kommt und andere ja. entfernen sich. Ja. Ja. Und dann war die OP, die okay-ish verlaufen ist. Ja. Also das mit dem Auge ist nicht so nice. Ja. Aber sonst ist die gut
ja.
verlaufen.
Ja, also der hat es gut geschnitten. Er ja. war auch sehr überzeugt, dass er alles erwischt hat. Also bei einem Gehirntumor ist das Problem, dass der so ganz viele kleine Tentakeln bildet. Und die steckt er ins Gewebe. Also das ist quasi der Prozess des Wachsens, ne? Dass der sich schon entwickelt und das steckt, das ist wahrscheinlich bei jedem anderen Tumor auch so, an jedem anderen Körperteil, aber da schneidest du einen Zentimeter Rand drumherum, das kannst du beim Hirn nicht machen. Und deswegen nehmen die alles mit, was sie rausnehmen können, ohne irgendwelche Schäden zu verursachen. Oft muss auch was drin bleiben. Und mein Chirurg war aber ziemlich überzeugt, dass er, also gross total nennt man das, dass er sozusagen alles Sichtbare erwischt hat. Die haben das eingefärbt mit so einer fluoreszierenden Flüssigkeit. Five Ala heißt die. Ich habe auch Bilder, die so heißen tatsächlich. Das ist so ein Wirkstoff, der Tumor verarbeitet schneller die Nahrung, die du deinem, also Glucose vor allen Dingen, die du deinem Körper zufügst als der Rest des Gewebes. Und der fängt dann an zu leuchten. Und also die machen dann Schwarzlicht an oder so im OP und schneiden dann eben alles, was leuchtet, raus. Ja, das ist ihm ganz gut gelungen, eben mit diesen kleinen Wermutstropfen.
Und wenn du dann wieder aufwachst und der Arzt oder die Ärztin, die das sagt, ist man dann so yes oder was?
Nein, ich war so matschig, wirklich über eine längere Zeit wirklich matschig. Also und dann, ich war auch erst bitter über die Sache mit der Sehbehinderung. Ich wusste auch nicht, wie gut das wieder wird. Also das weißt du ja am Anfang nicht. Und ich kenne auch viele, die mit der gleichen Behinderung eben das nicht schaffen, wieder vor die Tür zu gehen alleine. Also ist ein Schritt, den du machen musst. Du hast erst das Gefühl, du läufst überall dagegen, du findest dich nicht zurecht. Und du kannst nur besser werden, indem du es machst und indem du eben Trial and Error. Und die ersten Wochen hat mein Mann mich wirklich so untergehakt, um den Block geschoben.
Ja. Und was haben die Ärzte dir gesagt nach der OP? Schaut jetzt gut aus?
Schaut besser aus als erwartet. Es ist dann ein Oligodendroglium gewesen, also auch ein Gliom, aber hört sich an wie ein Dinosaurier, denke ich immer. Und das ist noch so, naja, wenn man sich einen aussuchen müsste, jetzt von den Gliomen, die grundsätzlich nicht so nett sind, dann würde man den vielleicht wählen. Und es gibt bestimmte Therapieformen, auf die der gut anspricht und so weiter. Also dann hat sich die Spanne so ein bisschen weiter aufgezogen. Sowas wie 7 bis 15 Jahre oder so. Aber ich bin fest überzeugt, dass das nicht wiederkommt mittlerweile. Also ich gehe alles halbe Jahr in dieses MRT und ich bin aber relativ überzeugt, dass das nicht wiederkommt. Ich weiß nicht genau, warum. Das ist so ein inneres Ding. Und sind die Ärzte mittlerweile auch. Also die dürfen das so nicht sagen, weil die Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu anderen Krebsarten, die sinkt. Bei anderen Krebsarten, je länger das vorbei ist, da ist man ja auch nach 5 Jahren geheilt. Und bei Hirntumoren kannst du halt in die Statistiken gucken. Und nach 2 Jahren hatten 17% ein Rezidiv. Nach 4 Jahren, weiß ich nicht, 34, das sind jetzt erfundene Zahlen. Also bitte nicht festnageln. Aber. Und nach 20 Jahren sind es dann halt 80% und so weiter. Also irgendein Arzt hat mal gesagt, wenn sie Glück haben, sterben sie vorher an was anderem. Das ist so eigentlich die Theorie, die dahinter steckt.
Ja. Also du denkst du dann so quasi Glück im Unglück? Oder denkst du, puh?
Ich glaube, ich dachte so, Zeit. Zeit. Ich habe noch so und so viel Zeit. Also ein ganz entscheidender Faktor ist seitdem Zeit. Spielt in meiner Kunst eine Rolle, spielt überall eine Rolle. Mhm. Es geht eigentlich um, also was ist überhaupt, was macht Leben eigentlich aus? Ne? Was ist der Unterschied zwischen Leben und Tod? Ist eigentlich nur Zeit. Irgendwann läuft es automatisch darauf hinaus und die Frage ist, wie viel Zeit wir bis dahin haben, wie lange das geht. Und ich weiß auch, dass ich teilweise alles mit einer unfassbaren Bedingungslosigkeit gemacht habe, also gerade auch mit der Kunst, das so vorangetrieben habe und wirklich da mit einer, ja, Bedingungslosigkeit ist eigentlich das richtige Wort. Und das wurde mir von außen auch immer wieder so, mit so einem zupackenden und jetzt, ich kann jetzt nicht noch warten und ich kann jetzt einfach nicht an die Kunsthochschule gehen und da jetzt irgendwie erstmal die Grundlagen studieren. Ich habe dafür keine Zeit, ich kann jetzt nicht mehr Sachen machen, damit in x Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren irgendwas bei rauskommt. Ich muss jetzt Sachen machen, die sofort irgendwie einen Sinn ergeben. Mhm. Ja.
Wie schnell war da das Gefühl da, so ich mache jetzt Kunst?
Sofort.
Im Sommer noch? Oder?
Ja. Also wenn ich das überlebe, mache ich Kunst. Das war sofort der Gedanke.
Ja.
Gab es keine Alternative dazu. Ist auch mittlerweile so, dass also Kunst machen ist echt schwierig. Von Kunst leben ist wirklich eine Herausforderung. Viele Menschen denken ja, Künstler, ach, die sitzen abends lange in der Kneipe, schlafen morgens lange aus und so. Also Kunst ist wirklich schwer verdientes Geld, wenn du Geld damit verdienen musst und willst. Und das Gute ist, dass dieses Hadern, was viele in meinem Umfeld oft auch haben und überlegen, ah, sollte ich nicht doch noch mal und vielleicht mache ich noch Lehramt oder so, das habe ich nicht. Das ist alternativlos. Das ist völlig klar, dass ich das mache und nichts anderes.
Und wie hast du dann begonnen?
Also ich konnte ja immer gut malen und ich habe relativ schnell mit Malkursen angefangen. Ich habe Malkurse gegeben als allererstes und auch selber die ganze Zeit also gemalt und aber gleich angefangen irgendwie so Malkurse zu geben in so einer Kunstschule in Berlin und dann bin ich auf dieses Atelier gestoßen, zufällig, mit der Freundin vom Sören übrigens, mit einem Spaziergang. Da waren wir auf dem Friedhof spazieren mit meinem Hund und das ist so ein stillgelegter Friedhof und dann, da stehen Gebäude rum, mehrere große Gebäude und da gab es einen Aushang, dass da nicht mehr bestattet wird. Das war 2018. Ja, Anfang 2018, im Januar oder so. Dass da nicht mehr bestattet wird und dann dachte ich, wozu haben die denn dann diese riesigen Räume? Was wollen die denn damit? Wenn die hier nicht mehr beerdigen, dann steht hier ja voll viel leer. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ich möchte ein Atelier aufmachen in der ehemaligen Kapelle. Beziehungsweise war noch ein bisschen anders, aber ich möchte ein Atelier bei ihnen mieten. Und die haben gesagt, wir haben kein kleines Atelier, wir haben nur eine Kapelle. Und die habe ich mir dann angeguckt und auch da mit einer Bedingungslosigkeit einfach. Ich bin da rein in die Kapelle, die stand 15 Jahre leer und ich bin rückwärts wieder raus, weil die in so einem schlimmen Zustand war. Und habe aber dann gedacht, du kriegst nie wieder in deinem Leben, egal wie alt du noch wirst, kriegst du so eine Gelegenheit. Und dann hat mein Mann das mit mir renoviert und dann habe ich relativ schnell dort mal Kurse gegeben. Action Painting mache ich da. So, einfach die Farben auf die Leinwand knallen. Also da so Team-Events und Geburtstagsfeiern und Junggesellinnenabschiede und sowas mache ich da. Und das war auch relativ schnell klar, dass ich, wenn ich solche Räume, vorher habe ich Aquarell gemacht, das ist so das Gegenteil eigentlich davon. Und dann konnte ich eben Leute da einladen, konnte ich Geld verdienen damit, hatte diese riesigen Räume, das sind 200 Quadratmeter, das ist einfach Gold wert in Berlin. Bin doch noch auf dem Friedhof gelandet. Erstaunlicher oder zynischerweise oder ironischerweise, wie man auch sagen will. Dann wird auch gerne gesagt, einen toten Friedhof habe ich wieder zum Leben erweckt und so weiter. Also was da nicht alles dann auch hochkommt für Geschichten. Und dann kam Corona. Dann war ich irgendwie im Februar, wann war das, 2020, komplett ausgebucht für die nächsten Monate. Und dann musste ich alles absagen. Da habe ich auch wieder geheult, natürlich. Aber auch das war nicht so verkehrt. Dann habe ich nämlich angefangen, wirklich ganz viel selber zu malen. Dann hatte ich auch immer Zeit an der Hand und diese Wahnsinnsräume. Und dann habe ich, gab es ja auch gar kein Tor zur Welt. Dann habe ich gepostet und Filmchen gemacht und meine ganzen Sachen fotografiert und alles immer ins Internet geschoben. Ja, und daraus haben sich dann die nächsten Dinge entwickelt. Erste Ausstellungen, dann haben wir ein Künstlerinnenkollektiv gegründet. Daraus hat sich dann wieder was Neues ergeben und so weiter. Dann kam das irgendwie so in Schwung. Jenseits der Kurse, womit ich eigentlich nicht wirklich gerechnet hatte, als ich das anfing.
Klingt alles so cheesy, so wie ein Film, wo man sich denkt, so ja, da ganz bestimmt.
Ja, I'm sorry.
Schau mal.
Dann sind die Bilder auch noch so cheesy.
Genau, die Bilder würde ich mir gern mit dir anschauen. Einmal das Bild Queen of Everything aus 2021. Kannst du das möglichst...
Das ist nicht das Bild.
Genau, das ist Summer Depression.
Das ist es.
Genau, Queen of Everything. Für die Leute, die uns jetzt nur zuhören, kannst du uns mal beschreiben, was wir auf diesem Bild sehen oder gleich wiedersehen? Yes.
Ach, das finde ich immer gut. Das ist so eine Frage, die mögen Künstler, also abstrakte Kunstschaffende nicht unbedingt, was man auf dem Bild sieht. Ich kann dir was zu der Technik sagen. Also es ist eine tatsächlich eine Mischung aus dem, was ich vorher gemacht habe, Aquarell und Action Painting. Ich mache wirklich, das ist ein großes Bild, also nicht ganz so groß wie jetzt hier. Und ich gieße wirklich im Schwunghaft da eimerweise Farbe und in dem Fall auch so ein Bindemittel auf die Leinwand. Und was du da siehst, ist vor allen Dingen Bewegung. Also,
dann mache ich den Job.
Ich sage, was ich sehe. Ja, sag mir, was du siehst.
Also gar nicht so, was ich sehe, sondern ich versuche nur billig zu beschreiben. Es ist bunt, es ist lebendig, es schaut ein bisschen aus wie ein Blumenstrauß. Yeah. Es ist rot und blau und gelb und grün und schwungvoll. Genau, das sehe ich so ganz plastisch.
Es ist lebendig, es ist intensiv. Es ist vielleicht auch genau das, ne? Dieser Moment, der so viel mehr Bedeutung bekommt, wenn wir uns bewusst sind, dass der vergeht und dass wir vergehen. Auch das mit der Blüte oder ja Ähnlichem ist ja da nicht ganz weit hergeholt. Also, aber ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich male jetzt eine Blume oder eine Blüte, sondern es geht wirklich eigentlich um das Experimentieren mit der Bewegung und der Zeit. Also wenn ich die Farben da drauf gieße und ich kippe die Leinwand, dann bewegt sich das. Und du kannst es sehen, also du siehst ja, das ist da so runtergelaufen. Dann ist es irgendwann an einem bestimmten Punkt, friert das förmlich ein. Also mitten in der Bewegung geht es auf einmal nicht mehr weiter und du hast eben immer diese Dynamik in den Bildern in irgendeiner Form. Und für mich ist das eben was Zentrales, womit ich arbeite. Also Zeit, Bewegung, was ich eben gerade schon gesagt habe. Was macht denn den Unterschied zwischen Leben und Tod für uns? Es ist eigentlich Zeit. Und es ist irgendwie, ja, diese Bewegungsabläufe dazwischen, dass wir eben noch Zeit haben oder wie viel Zeit wir noch haben. Und das ist das, was dahinter ist. Aber es ist natürlich auch intensiv, so wie der Sommer geschmeckt hat, dieser eine Sommer.
Hast du das gedacht oder hast du das im Nachhinein gedacht, wie du das gesehen hast?
Ich glaube, das hat mich angetrieben. Also die Bilder sind ja alle so, die sind alle so intensiv und so doll. Und darunter ging auch nicht viel.
Warum heißt Queen of Everything?
Das ist relativ. Ob ich das bin, hast du das
gefragt? Queen of Everything.
Ja, also es kam jemand ins Studio, der hatte sich für das Bild interessiert, ein junger Mann. Der hat mich per Instagram angeschrieben und ich habe dann sein Instagram-Profil mir angeguckt und vielleicht hört er das ja. Hi. Der hatte das noch keinen Titel, das Bild. Aber es war ganz frisch gepostet und der hatte sich gleich interessiert und zeigte sich so im Privatjet und so. Also das war, weiß ich nicht, man könnte sagen, ein Pimp oder so. Also schon, ja. Und der nannte sich King of Everything. Und als der dann ging, und ich, mir war relativ schnell klar, das kommt nicht so in der Form nicht zustande, hatte das Werk dann seinen Titel. Und ich bin das tatsächlich nicht, die Queen of Everything, sondern in dem Gebiet, wo, auf dem dieser Friedhof ist, gibt es natürlich Tiere. Sehr viele verschiedene. Also es gibt wirklich, ich habe viel Besuch, Füchse, Waschbären. Ich habe Füchse manchmal im Atelier. Und es gibt einen Habicht. Eine Vogelkundlerin sagte mir mal, das ist ein dominantes Habichtsweibchen und die hat hier alle anderen verjagt. Und das ist die Queen of Everything.
Cool. Schade, dass der Habicht nicht weiß, dass das...
Ja.
Wie weit das
gebracht hat. Wer weiß, was er weiß.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, toll. Also ich mal auch gerne. Und bei mir war es auch was, also nicht auch, ich weiß ja nicht, was deine Motive so sind, aber bei mir war es auch was Therapeutisches. Also mir hat meine Psychiaterin mal gesagt, so, du bist so kontrolliert. Du versuchst immer alles zu kontrollieren. Mach irgendwas mit deinen Händen, mach was im Dreck oder mach was mit Farbe, mach dich schmutzig und du ein bisschen lass Dinge passieren, ohne über alles so viel nachzudenken. So bis heute nicht so wahnsinnig gut gelingt, aber und das ist bei mir dann oft so, dass da kommt viel raus und da spüre ich mich und vor allem da ist auch die Zeit gerade, das ist jetzt so, klingt so cheesy, aber da ist man einfach nur jetzt da und da gibt es nur dieses Herumwerken und alles andere drumherum existiert irgendwie nicht.
Mhm.
Was macht das mit dir oder in welchem Zustand machst du das oder in welchem bringt dich das?
Das, was du gerade beschreibst, dafür gibt es einen englischen Begriff. Ich weiß nicht, ob es auch einen deutschen gibt. Ja, also es gibt diesen Flow-Begriff, ne? Aber man kann auch sagen Alignment. Also wenn sich das, mit dem du dich mental beschäftigst, deckt mit dem, was du auch wirklich tust. Ne? Weil wir machen ja ganz oft Sachen und denken an was völlig anderes. Eigentlich fast die ganze Zeit an irgendwas, was war oder an irgendwas, was kommt. Und du bist quasi im Jetzt und hier in dem Moment. Da sind wir wieder. Zeit, Jetzt, Intensität. Ne? Da schließt sich der Kreis schon. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, Malen hat in der Form, es war jetzt keine Kunsttherapie oder so, was ich gemacht habe. Und es hatte auch nicht den Zweck, sondern da war immer was in mir, was schlummerte. Und was ich in meiner Jugend noch in der Schule rausgelassen habe, also ich habe mit 17 auch mal einen Kunstpreis bekommen. Und was ich dann aber unterdrückt und gedeckelt hatte, die ganz viele Jahre, weil Kunst machen Irrsinn ist. Weil also ich habe alles versucht, um nicht Kunst zu machen eigentlich. Und das hatte wie einen lösenden oder therapeutischen Effekt wahrscheinlich, weil ich auf einmal dieses, wenn man was unterdrückt, was in einem schlummert die ganze Zeit, ist es ein Riesenverlust für das eigene Leben im Grunde genommen. Und das war auch einer der zentralen Aha-Momente, als ich die Diagnose bekam. Ich dachte, oh fuck, jetzt ist es vorbei und es hat noch gar nicht richtig angefangen. Jetzt ist es einfach, du hast es einfach vergeudet, du hast es einfach verpasst. Und das war, glaube ich, der größte Effekt. Du hast, mein Leben ist vorbei und ich habe noch gar nicht angefangen. Und das
Gefühl hattest du, es hat noch nicht angefangen.
Ja.
Wow. Wie glaubst du, dass du, ist natürlich Glaskugel, aber wenn das alles nicht gegeben hätte, dass du irgendwann begonnen hättest zu malen, oder?
Ich weiß nicht, also ich meine, manchmal frage ich mich natürlich, was wäre gewesen, wenn ich nicht diesen schlimmen Job vorher gehabt hätte, weil dann würde das vielleicht jetzt irgendwann rauskommen, weil das Ding immer weiter gewachsen wäre oder so. Es ist ja im Grunde genommen immer noch ein Zufallsbefund gewesen. Ich hatte so leichtes Flimmern und sowas, das hätte noch Jahre sich ziehen können. Dass ich irgendwann begonnen hätte zu malen, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich weiß, dass ich das immer gewünscht habe und geträumt habe und dass bei allem, was ich geschaut habe im Fernsehen, zum Beispiel Dokumentationen über Künstler, dass da so sich in mir was geregt hat und ich dachte, ich muss oder ich will das auch. Ich muss einen Weg finden, wie. Aber ob ich mich jemals getraut hätte, weiß ich nicht. Es ist halt auch gut, wenn man denkt, so Rente, schon mal gut, wenn ich da ankomme. Und dann, also ist alles ein Gewinn. Wenn ich so alt werde, ist eh schon ein Bonus. Ne? Was kümmert mich der Rest?
Ja.
So, das macht einen ein Stück weit frei, um sich diese Dinge zu trauen.
Ja. Das überlege ich gerade so in meinem Kopf. Kann man da dies, weil eigentlich das, was du dann gemacht hast, das ist ja eigentlich etwas, also ich glaube, es geht ja vielen so, dass sie zwar leben, aber irgendwie splätschert so dahin und da ist mal was nett, aber eigentlich so richtig spüren tue ich das nicht, was da so abgeht. Und es wäre ja cool, wenn man das auch ohne Diagnose hinbekommt. Ja. Die Frage ist, der Mensch ist irgendwie auch behäbig und hat Gewohnheiten und was heute nicht, aber morgen und vielleicht heute spreche ich die Person nicht an beim nächsten Mal oder ich könnte mal das probieren, aber jetzt muss jetzt nicht jetzt sein. Ist ja irgendwie, kann man die Dinge, die du jetzt gelernt hast, glaubst du, kann man daraus als nicht Betroffener Dinge lernen oder ist das so einzigartig und das, was, also quasi, dass man mal dem, sag's jetzt bildhaft, dass man mal dem Tod ins Auge geschaut hat, das kann man nicht sich herbei philosophieren oder therapieren oder reflektieren?
Ich glaube, das ist genau andersrum. Ich glaube, wir reflektieren und philosophieren und philosophieren ist zu schön das Wort, um das dafür zu gebrauchen, aber wir verdrängen das ja, dass wir sterben. Wir sterben ja alle.
Das ist ja, was?
Ja, ich muss es wirklich so sagen, wir werden alle sterben. Das habe ich auch immer geliebt, so dieses, das ist so in diesen Katastrophenfilmen, wenn dann einer ruft, wenn dann die Boeing abstürzt oder so, wir werden alle sterben. Das ist eigentlich hätte ich Lust, so auf die Straße zu gehen und das wirklich allen die ganze Zeit entgegenzurufen, weil es ist so und wir verdrängen das aber und wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, wo das verdrängt wird und das ist, es ist nicht so, dass wir uns das eigentlich herbeifilosophieren müssen, sondern wir verdrängen das und wir sind auch da. Wir werden auch dazu angetrieben, das zu verdrängen. Wir schieben das auch weg. Wir schieben das in die Altersheime. Wir schieben das ganz weit von uns weg. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wahrscheinlich, weil es so beängstigend ist. Aber die beste Lebenseinstellung oder Weisheit wäre eigentlich, den Tod mitzunehmen. Also den als Begleiter dabei zu haben und sich dessen bewusst zu sein, dass das endlich ist, was wir hier machen. Was auch immer danach kommt oder davor, ich weiß das nicht. Ich habe da auch keine eigenen großen Überzeugungen dazu. Aber das, was wir hier haben, ist auf jeden Fall begrenzt. Und das kann beim nächsten Gang vor die Tür vorbei sein. Da kann ein Bus kommen oder was, dann ist es das gewesen. Und sich da mal zu fragen, ob ich damit zufrieden bin, was ich da bis dahin gemacht habe, ist vielleicht nicht verkehrt. Aber wir sind natürlich alle in so einem Sog und auch ich gerate immer wieder da rein. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt erleuchtet bin und jetzt Tag ein, Tag aus erleuchtet durch die Welt gehe, sondern ich werde aber immer wieder wachgerüttelt. Jedes halbe Jahr muss ich in die Röhre und das ist immer wieder so, da war doch noch was. Also, richte dich nochmal wieder aus. Die meisten oder viele Menschen leben halt wirklich in diesem Zyklus von Arbeiten und Urlaub fahren. Also die, denen es gut geht. Dann gibt es ja auch noch ganz andere Maschinerien, aber die, denen es vermeintlich besonders gut geht, die müssen scheffeln. Das ganze Jahr, damit sie dann 3 Wochen Malediven können oder so. Und das ist dann die Belohnung. Und das ist dann auch so dringend nötig, das zu machen dann im Sommer oder wann auch immer, weil man sich so ausgebrannt fühlt und alles so fad ist, dass wir denken, wir brauchen das. Und weil wir aber denken, wir brauchen das, müssen wir auch wieder in den Job zurück, der eben dieses Niveau, auf dem wir uns mit irgendwelchen Konsumgütern und Urlauben und so weiter, da halten wir uns ja auf dem Niveau und wir denken, wir können darauf nicht verzichten, weil wir natürlich nicht darauf verzichten können, wenn wir in diesem Hamsterrad stecken, aber wir können auf so vieles verzichten, ohne dass sich das irgendwie überhaupt nur scheiße anfühlt. Wir denken immer, Verzicht ist so so was Negatives. Aber wenn man mal wirklich die Sachen runterreduziert, das machen ja auch viele gerne, dann sind sie mit dem Zelt unterwegs oder dann kommen sie wie erleuchtet wieder, aber gehen dann eben doch wieder direkt am nächsten Montag mit dem Anzug ins Büro.
Ja.
Das ist, glaube ich, das. Wir sind auch darauf konditioniert, aus dieser Mühle nicht auszusteigen. Und wie gesagt, wir schieben unsere Alten weg, damit wir in der Mühle auch bleiben können. Das ist ja auch so gewünscht. Es hat ja keiner Zeit, sich da zu kümmern, weil wir müssen ja in der Mühle uns abstrampeln. Das tun wir aber nicht für uns. Also da bin ich halt überzeugt, dass das nichts ist, was wir für unser Wohlergehen tun, sondern das ist eine Konditionierung.
Und manchmal glaube ich halt schon auch, dass man, dass es kurzfristig man doch das auch für sich selber tut, weil es gibt dieses Buch von Erich Fromm, Angst vor der Freiheit.
Mhm, ja.
Und es ist ja auch nett und bequem, wenn man, ich habe da diesen Job und vielleicht verdiene ich sogar ordentlich und ich lebe so wie alle anderen, so wie das vorgesehen ist und ich habe da mein Häuschen und mein Auto und ich habe auch Kinder und gemeinhin wird mein Leben als ein erfolgreiches beschrieben und ich falle nicht besonders auf und das mache ich recht und ich muss auch nicht so viel drüber nachdenken, weil ja.
Das ist auch okay. Ich will das auch nicht, will das nicht abwerten. Das Problem ist, wenn die ganze Zeit was in dir schreit, das ist falsch. Ich bin hier falsch. Dann da ist eigentlich, glaube ich, die Krux. Und so war es bei mir. Ich habe immer, überall, wo ich war, war ich falsch. Ich fand alles, ich finde einfach so vieles falsch. Und wenn du das die ganze Zeit spürst, aber dann nicht das leben kannst, was eigentlich sich richtig anfühlen würde oder was du anders machen willst, da ist, glaube ich, die Qual. Wenn das deine Ziele sind und deine Träume und du vielleicht schon als Kind denkst, Familie, kleines Häuschen, Garten, Kinder, congratulations. You're made to be happy in this world. Aber wenn du daran haderst und zweifelst und verzweifelst, dann ist es natürlich schwierig, wenn du nicht ausbrichst.
Ich denke gerade an den Matthias Strolz, das ist so ein Politiker aus Österreich, der nicht mehr aktiv ist. Genialer Typ. Und der hat sich auch mal für eine Doku in einen Sarg, in einen Grab gelegt. Ging es auch um den Tod. Und das denke ich immer wieder. Ich finde das so geil, um sich einfach vorzustellen, okay, irgendwann bin ich da. Und ich finde so, ich habe aus einem tollen Buch so ein Gedankenexperiment, das ich immer wieder mache, was ich mir gerade aufgeschrieben habe, das muss ich wieder mal machen, ist schon zu lange aus. So mir das eigene Begräbnis vorstellen. Und dann ist so das Übungsbeispiel, da ist jemand aus deiner Familie, dann ein Freund, jemand aus der Arbeit und vielleicht noch irgendwo, keine Ahnung, bei mir wäre es vielleicht aus dem Fußballverein oder aus irgendwie, oder der Medienwelt, irgend sowas, wo du halt aktiv warst. Und diese paar Leute, was sollen die über dich sagen bei dem Begräbnis? Was fändest du schön, wenn sie über dich sagen? Und das hilft mir total, so mich darauf zu konzentrieren, was ist mir eigentlich wirklich wichtig. Also da wird niemand stehen und sagen so, boah, der hat 20% mehr Downloads in seinem Podcast erreicht. Oder da hat er mal richtig viel Kohle gescheffelt. Oder da hat er einen Preis gewonnen für tollen Journalismus oder so. Ich glaube, das ist alles am Ende des Tages wohl.
Das sagt vielleicht schon jemand. Das steht vielleicht auch in deinem Nachruf, in der Zeitung, in der du geschrieben hast. Ja.
Voll. Aber das finde ich irgendwie, aber gleichzeitig habe ich auch immer sehr gekämpft damit, das dann wirklich auch umzusetzen. Und bei mir waren auch Depressionen quasi so der Auslöser, also das hat mein Leben total umgedreht. Und ich glaube, ich habe echt auch so das Gefühl gehabt, so okay, das war's jetzt. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich verrecke. Und ich glaube, ich habe auch dieses Gefühl irgendwie gebraucht, um zu mir zu kommen, so blöd das klingt. Aber irgendwie Ja, es ist alles so cheesy und es geht auch nicht immer gut. Viele Leute, die Depressionen haben, bringen sich auch um.
Ja.
Viele Leute, die einen Hirntumor haben,
sterben
einfach. Mhm. Und so, ja, mach das Beste
draus. Nee, das ist wirklich auch schmerzhaft. Also ist auch nicht in jedem Leid, also dieses Everything happens for a reason und so, das mag ich eigentlich nicht. Das ist nicht überall steckt ein höherer Sinn. Es hat nicht unbedingt so sollen sein und so weiter. Das sind auch so gesellschaftliche Konstruktionen, weil es eben so schwer ist auszuhalten, dass es eben keinen Sinn hat und dass es jeden und jede treffen könnte, jederzeit auch. Das ist die Kehrseite davon. Und das ist auch bei dieser cheesy Geschichte irgendwie... Vielleicht sollte man nicht dahin gehen, dass man sagt, das ist die Moral von der Geschichte. Ne? Alles wird gut. Wer weiß das schon? Wie gesagt, wir werden alle sterben. Das ist auch wie so eine, du kannst ja so in Phasen denken im Grunde genommen. Erstmal dachte ich eine Weile, ich würde sterben. Und jetzt habe ich erstmal überlebt. Aber wir werden ja trotzdem sterben. So. Und das vielleicht ist das nicht das Finsterste an allem, sondern vielleicht gehört das einfach auch dazu. Und vielleicht macht das ist auch so cheesy. Aber vielleicht macht das Leben erst irgendwie auch bedeutsam oder lebenswert. Also wenn sich jeder Tag bis ins Unendliche wiederholen könnte und du, dann gibt es ja gar, es gibt ja keine, nichts Einzigartiges, wenn das alles endlos weitergeht. Und du auch nichts sagen, also du müsst ja gar keine Entscheidung treffen, weil du kannst in 100 Jahren noch das machen oder dieses oder jenes oder... Ich weiß, du musst auch nicht mutig sein. Es geht einfach immer alles so weiter. Wie fad ist das?
Total. Ich würde gern zu dem, was wir jetzt besprochen haben, eine Frage von einem Hörer oder beziehungsweise eine persönliche Geschichte von einem Hörer bringen, weil das gut dazu passt. Der Tobias hat mir geschrieben, meine Freundin hatte dieselbe Diagnose mit 35, allerdings ohne Kinder. Es ist super, wenn manche Menschen daraus Energie ziehen können und ihr Leben umkrempeln. Möchte nur, dass man sich auch bewusst macht, dass das nicht alle können. Meiner Freundin fällt der Umgang mit der Diagnose immer noch sehr schwer. 3,5 Jahre sind seit der OP vergangen, sie hat keinen Job mehr und schafft es nicht, sich richtig zu motivieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit nicht die Einzige ist.
Sicher nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist eher der Normalfall. Und das, was bei mir ist, dass das wirklich so einen Schalter umgelegt hat, liegt vielleicht wirklich eher darin begründet, dass ich vorher so unglücklich war. Wenn du vorher alles hast und es geht irgendwie so in die Brüche, ist es sicher auch nochmal was anderes, als wenn du irgendwie... wenn das irgendwie auch so, für mich war es halt eine Art von Befreiungsschlag, auch von Erwartungen und Druck. Aber ich denke nicht, dass das der Einzelfall ist, sondern dass das, was ich dir erzählen kann, ein Einzelfall ist eher. Mhm. Und dass sich dann die Dinge so gut fügen. Ich meine, das ist ja auch viel Glück dabei, dass du irgend so eine Kirche da anrufst und sagst, kann ich eure Kapelle mieten? Und die sagen, ja. Und das ist einfach da, das ist halt ein Paradies mitten in der Großstadt da, wo ich da bin und so. Das sind ja alles Dinge, die das auch immer wieder befeuern. Wenn ich da im Winter ist es da grausig, aber wenn ich da im Frühling, da ist jetzt Wildwuchs, da wird nicht mehr gemäht und nichts, wenn ich da durchlaufe, das ist, und dann triffst du noch einen Fuchs, naja, das hebt irgendwie auch die Stimmung, ne? Das ist auch irgendwie wie, ja, ich habe alles richtig gemacht, aber natürlich ist das auch ein Stück weit Bullshit. Und das ist auch eine neoliberale, ne, alles müssen wir irgendwie selber drehen, alles muss sich fügen. Gesundheit ist jetzt plötzlich auch alles in unserer Verantwortung. Wer krank wird, hat nicht genug trainiert und so weiter. Das ist alles Bullshit. Also das ist eine Geschichte.
Und wenn du verzweifelst an deine Diagnose, dann hast du es falsch gemacht, dann hast du dich richtig angestrengt.
Das meinte ich vorhin auch mit diesen New Agern. Ich hasse das. Also dieses Ganze, du musst es nur visualisieren, du musst positiv bleiben und du musst was draus lernen und so weiter. Ja, das ist ja schön, wenn es aufgeht. Ne? Kannst du dir auf die Schulter klopfen. Boah, habe ich toll visualisiert. Mann, bin ich positiv geblieben. Boah, das habe ich echt alles hier super gemacht. Aber das ist für alle anderen, die auf der anderen Seite rauskommen, ja, nochmal ein Schlag ins Gesicht. dir dann sagen zu müssen, ich habe nicht genügend visualisiert. Mhm. Jetzt bin ich auch noch selber schuld. Ich finde das grundverkehrt und fatal, den Menschen so viel Verantwortung zuzuschieben.
Ja.
Natürlich sind wir ein Stück weit verantwortlich für unser Leben, aber das entzieht sich unserem Können und unseren Fähigkeiten, ja, ganz sicher.
Wenn ich so drüber nachdenke, was man, du hast ja schon gesagt, die Moral der Geschichte. Also so zumindest dieses so, wir werden alle sterben. Dazu musst du nicht krank werden. Das wissen wir eigentlich eher, weil wir haben es verdrängt. Und sich so das bewusst zu machen, ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, was man lernen kann. Das ist deine Geschichte, würde ich persönlich sagen. Und so aber auch die Einschränkung, weil bei dir so quasi dann diesen Sommer und jetzt fuck everything und auch danach, ich mache jetzt, was ich will und an Rente denken, ja, haha, viel Spaß. Aber wenn man vielleicht andere Mütter oder andere, braucht man keine Kinder dafür, dass man an die Rente denkt. Es ist ja dann trotzdem so, okay, du kannst jetzt deinen Job kündigen und du kannst probieren, Kunst zu machen, aber vielleicht oder wahrscheinlich wirst du damit nicht reich, sondern du, wenn du Pech hast, baust du dir deine Altersarmut vor, indem du jetzt 10 Jahre kaum was verdienst und in die Kasse einzahlst. Und ist trotzdem immer auch eine Abwägung, wie viel lebe ich im Jetzt und wie viel lebe ich. Mhm. Weil wenn ich nur im Jetzt leben würde, würde ich jeden Tag nur
Spaghetti essen.
Ja, Chips, ich hätte Chips gesagt. Ja.
Ja.
Ist keine Frage, nee, nur ein Gedanke darum.
Ist ein richtiger Gedanke, der ist wahr und der, das können ja auch nicht alle machen. Weil was ist dann mit der Rentenkasse? Upsi. Aber das ist ein Problem, dem widme ich mich, wenn es da ist.
Voll. Schauen wir uns noch ein Bild an von dir, deinem Summer Depression aus 2023. Mhm. Auch wieder sehr farbenfroh. Mhm. Erinnert mich so an, wie heißt denn diese Vulkanlicht oder?
Diese Nordlichter? Meinst du die?
Diese Teile, die man so in Glaskugeln hat.
Diese Lavalampen.
Ja, Lava. Daran erinnert es mich ein bisschen, aber viel farbenfroher und bunter. Warum heißt das Summer Depression und wie kamst du zu dem Bild?
Mhm. Auch das ist ja, also ich male ja nicht in dem Sinne, dass ich sage, so, ich male jetzt eine Frau, die Blumen pflückt oder dergleichen, sondern wirklich in einer abstrakten Art und Weise. Und im Grunde genommen entstehen ja die Titel dann bei mir auch erst hinterher. Also anders als wenn du dir ein Projekt nimmst und zu einer bestimmten Thematik arbeitest, das tue ich auch manchmal und dann kriegen die vielleicht auch schon den Titel, während ich arbeite oder vorher. Diese Arbeit ist, wenn ich das jetzt für dich interpretieren sollte, dann ist da was los. Da gibt es ja dieses Gelbe und Rote da im Hintergrund. Ne? Aber das ist jetzt wirklich eine Interpretation meines eigenen Bildes. Soll man eigentlich nicht machen als abstrakte, kunstschaffende Person. Und im Vordergrund steht jemand da. Siehst du den?
Ja.
Ne? Also hinten ist eine Farbexplosion und wir haben hier im Vordergrund dieses dunklere Feld, wo das so alles nach unten läuft. Und der schimmelt auch. Also der hat so hier so Stockflecken. Und das ist der, kennst du das nicht? Wenn du schon mal Depressionen hattest, müsstest du es vielleicht kennen, dass das nicht unbedingt im Winter schlimmer sein muss als im Sommer, sondern wenn im Sommer alle super drauf sind, Eis essen gehen, Freibad und so weiter und du schimmelst auf der Couch vor dich hin.
Schlimmste Phase meiner Depression, Griechenlandurlaub.
Here we go.
Tada. Ja.
Und es ist natürlich auch ein Spiel, also ein Wortspiel. Summer Depression, Winter Depression. Das ist halt das, was ich mag, es, diese Perspektive zu ändern, diese eine Drehung reinzubringen. Das ist ja das, wenn ich sage, wir müssen raus aus dem Hamsterrad. Wir glauben so viel. Das Allermeiste ist konstruiert von dem, was wir glauben und wissen und denken. Und vieles kann man einmal auf die andere Seite drehen und dann sieht das ganz anders aus. Fragen wir jemand anders von der anderen Seite der Erde zur gleichen Thematik, dann sagt er uns was anderes dazu. Und deswegen mag ich sowas wie aus Winter Depression, was alle erwarten, eben Summer Depression zu machen, was irgendwie, was es gibt, aber was irgendwie unbeachtet bleibt, was von der Norm vielleicht auch abweicht.
Möchtest du was bewirken mit deiner Kunst?
Kommt drauf an, wenn wir jetzt von dieser Malerei reden, also ich hab andere Arbeiten, die, glaube ich, mehr zum Nachdenken anregen. Ich habe aus dem selbstgemachten, vergänglichen Material.
Schauen wir uns gleich an. By Land, by Water and in the Air.
Schauen wir uns jetzt an.
Mhm. Yes.
Das ist eigentlich aus der Froschperspektive gefilmtes Mobile. Und das Material, was wir hier sehen, das ist, ist eigentlich Pflanzenstärke und Tinte. Und wenn du die in ein Glas Wasser legst, die Teile, dann lösen die sich auf. Und die habe ich halt, die wurden wirklich mit, anders als die Malerei, die oft ganz impulsiv ist und wie so ein Action-Painting halt, ohne jetzt groß vorher einen Auftrag zu haben, wurde für eine Ausstellung in der Inselgalerie gemacht in Berlin. Und da gab es eine Ausstellung zum Thema Variable X. Und die Variable X war der Faktor Zeit, also das X. Und dann habe ich eben dieses vergängliche Material dafür hergestellt und habe neben diesem Mobile, das heißt by Land, by Water and in the Air, also alles wird vergehen an Land, zu Wasser und in der Luft. Wir werden alle vergehen, wir werden alle sterben. Alles, was kreucht und fleucht, ist begrenzt. Habe ich auch noch eine Serie an kleinen Wandskulpturen gemacht, die heißt Great Barrier Reef, die auch aus dem gleichen Material ist. Und dieses Material ist so empfindlich, dass schon eine Veränderung der Luftfeuchtigkeit eine Veränderung in dem Material bewirkt. Es zieht sich zusammen, das dehnt sich aus, fängt an zu bröseln, da fallen kleine Teile ab, wenn Wind zukommt. So wie im Great Barrier Reef, das eben ja auch ein vom Tode bedrohtes Ökosystem ist und wo schon eine falsche Sonneneinstrahlung dazu führen kann, dass die Korallen ausbleichen und dass das vor sich hin stirbt. Also da gibt es dann mehr intentionale Arbeiten in diesem Bereich, im Bereich der Installation, im Bereich der Skulpturen. In der Malerei ist das oft dieses Action-Painting, also wirklich wenig nachdenken, viel machen. Es geht natürlich, die Bilder haben eben schon diesen Effekt, dass die so strahlen, dass die so intensiv sind, dass die eben dieses Bedingungslose darstellen, aber eben auch diesen Faktor Zeit, den ich unheimlich wichtig finde, habe ich ja auch mehrfach gesagt schon. Und dann habe ich eine Serie von Arbeiten, die heißt Perspektivwechsel. Die sind aus so changierenden Materialien, also irisierend, wo du, wenn du einen Schritt nach links oder nach rechts gehst, siehst du immer was anderes. Du siehst auch, wenn du davor stehst, vor der Arbeit, siehst du nicht das gleiche Kunstwerk wie die Person, die neben dir steht und das gleiche Werk betrachtet. Da geht es eben auch um dieses Hinterfragen von Gewissheiten, Konstruktionen und Ansichten.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du denkst, spürst, glaubst, whatever, weißt, dass der Tumor nicht mehr kommt.
Ja, das ist natürlich auch magisches Denken.
Ja, aber denkst du dann jetzt wieder langfristig, machst du ein Projekt oder machst du etwas, wo du weißt, so in 10 Jahren ist das dann relevant? Oder achtest du dann jetzt, zum Beispiel, ich schaue, dass ich regelmäßig laufen gehe, damit ich gesund alt werde oder so. Denkst du so? Oder denkst du, nicht weiter als bis zum nächsten MRT in einem halben Jahr? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also nicht weiter als bis zum nächsten MRT ist zu wenig. Natürlich plane ich zum Beispiel ja auch Reisen, die vielleicht ein Jahr Vorlauf haben. Und Ausstellungen auch. Also mittlerweile habe ich auch Anfragen für Mitte oder Ende 26 oder also dieser Kunstbetrieb, der plant oft sehr lange im Voraus und da plane ich auch und da sage ich auch zu. Bitte trotzdem weiter anfragen. Ich mache keine Biege. Also das ist schon so, wie gesagt, wir verdrängen das auch und das ist ja auch gut so und es ist ja auch irgendwie dann doch ein bisschen zu krass, die ganze Zeit in dieser auch Abschiedsstimmung zu sein. Ne? Also die Abschiedsstimmung, die hat was ganz Wertvolles, weil dir der Wert der Dinge bewusst wird, die du hast und weil die Blume schnuppert auf einmal so gut. Aber du kannst, glaube ich, da nicht ewig drin verharren. Und ich gehe auch zum Sport.
Hilft ja nicht nur langfristig.
Genau, du fühlst dich ja vielleicht auch jetzt gesünder als ich glaube, wir sind schon in dem Alter, oder ich bin jedenfalls schon in dem Alter, dass ich das schon auch jetzt merke, ob ich zum Sport gehe oder nicht. Aber ich würde jetzt keine Steuerberaterinnen-Ausbildung machen. Also das nicht.
Das würde ich aber so auch nicht machen.
Nee, aber ich hätte vorher vielleicht schon. Wer weiß, wie verzweifelt ich dann noch geworden wäre.
Also ehrenwerter Job und ich liebe meine Steuerberaterin. Grüße gehen raus, aber ist nicht jeder, muss man die Persönlichkeit sein,
ja, und manche lieben das auch. Ja. Und das ist super toll dann.
Toll. Ja. Gibt es Dinge, die ganz neu sind in deinem Leben, außer das Malen? Und diese andere Einstellung zur Zeit?
Nee, willst du auf irgendwas hinaus?
Nö.
Weißt du irgendwas über mich, was ich nicht weiß? Nee.
Oh Gott, ich will dich jetzt nicht gaslighten oder so.
Nee, da bin ich auch ganz empfindlich.
Oh Gott.
Nee, ich weiß nicht. Nee, das ist tatsächlich, also alles ist ja immer wieder neu. Was ich jetzt mache, ist immer neu. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne. Also das ist ja nicht nur das Malen, sondern dass du dich immer weiterentwickelst, dass du irgendwann denkst, Mann, ich will aber auch Skulptur machen oder ich arbeite mit digitaler Kunst jetzt teilweise und so. Das sind so Sachen, das bleibt die ganze Zeit jetzt in Bewegung. Und dann mache ich Reisen und dieses auch da nochmal zurück. Das ist nicht einfach, wenn man eine Sehbehinderung hat und wenn man vielleicht auch so ein bisschen angeschlagen ist, so Reisen zu machen in irgendwelche anderen europäischen Hauptstädte. Das ist nicht so, dass ich das alles immer so mit Schwung und wow und cool und jetzt fahre ich nach Wien und das wird bestimmt super, sondern dass ich auch vorher denke, so, oh, das ist richtig anstrengend und hoffentlich klappt das alles und so weiter. Und das ist jetzt, wir reden von 9 Jahre später, das erste Mal, dass ich wieder alleine verreist bin nach der OP, war bestimmt 5 Jahre nach der OP oder 6 Jahre nach der OP. Und da habe ich die Hosen gestrichen voll gehabt vorher. Das ist eigentlich was, womit ich mich viel bewege. Es ist dauernd irgendwas neu. Wenn du Kunst machst, kannst du immer eine Herausforderung finden und irgendwie auch manchmal denken, so, warum tue ich mir das an? Wie schön wäre doch das Reihenhäuschen. Der Bürojob. Also das ist ja nicht immer so, dass du jetzt nur jubilierend und total immer überzeugt von allem durch die Gegend rennst.
Ja.
Das ist eben das, wenn ne, die cheesy Geschichte, wenn man die so verkürzt erzählt, müsste ich jetzt permanent jeden Tag glücklich aufwachen und sagen, wow, ich lebe noch. Aber das ist auch nicht. Ne? Ich habe morgens auch Kopfschmerzen, wenn Kaffee trinken und so weiter und finde irgendwie alles scheiße manchmal.
Ja.
Und zuletzt, wenn man sich so in der Welt umschaut, vielleicht auch mehr denn je.
Ja, voll. Ich würde gerne noch eine Frage von einem Hörer oder einer Hörerin, hat den Namen nicht geschrieben, stellen. Haben wir schon dran wie sagt man? Wir sind gestreift daran. Welchen Ratschlag würdest du Menschen geben, die wissen, dass das Leben endlich ist, aber es nicht wirklich realisieren können?
Also allen Menschen.
Ja, ja, vermutlich kann man.
Also mit Ratschlägen tue ich mich schwer.
Muss doch keinen geben.
Ich glaube, ich kann keinen Ratschlag geben. Ich glaube auch wirklich, dass das so individuell ist. Du wirst schon wissen, was zu tun ist. Nicht das? Hör doch mal nach, was zu tun ist bei dir selbst.
Mhm. Ist aber auch ganz schön, kann auch ganz schön schwer sein.
Ja, wehtun. Mhm. Nee, mit Ratschlägen bin ich nicht so wirklich
gut. Ja, voll gut. Kannst du ein bisschen erzählen, was hast du vor in nächster Zeit? Gibt es Projekte, auf die du dich freust?
Ja, voll viele. ich fahre circa 6 Wochen nach Stockholm für die Inselgalerie und mache mit meiner Kollegin, einer wunderbaren Kollegin zusammen und Freundin, sind wir da bei der Supermarket Art Fair. Das ist eine Kunstmesse, aber eine Alternative, also wo sich so Projekträume und Artist-run Spaces, sagt man, zu so einer Messeveranstaltung zusammentun. Dafür mache ich eine Installation, die auch wieder wie das Mobiliar an der Decke hängt, aber jetzt aus diesem irisierenden Material ist. Und das wird nochmal manipuliert mit Feuer. Und die heißt Scar Tissue, also Narbengewebe. Daran arbeite ich zurzeit und wir stellen aber eben auch andere Künstlerinnen da aus. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich auch kuratiere, wo ich nicht nur selber meine Werke reingebe, sondern auch eigene Projekte mache, die ich, wo ich den Hut auf habe. Zusammen mit meiner Kollegin Kim Dottie Hachmann heißt die, wunderbare, tolle Künstlerin, tolle Kollegin. Und dann geht das gleich weiter, dann haben wir im September ein Projekt in Eisenhüttenstadt. Das ist in Brandenburg eine Planstadt und die hat 75-jähriges Jubiläum und da machen wir ein Kunstfestival. Da haben auch wir beide den Hut auf, zusammen mit Martin Maleschka. Der kennt sich wunderbar aus mit Kunst der Ostmoderne. Und wir machen ein Festival in einem ehemaligen stillgelegten Hotel, wo wir verschiedene KünstlerInnen einladen und die dürfen dann die Räume ausgestalten. Also jemand bekommt die Kantine, jemand bekommt die Küche, jemand bekommt das Foyer, jemand bekommt den Flur und da geht es auch wirklich darum, so ein bisschen was Besonderes zu machen. Nicht einfach nur ein Bild an die Wand zu hängen, sondern den Raum in irgendeiner Weise zu gestalten und einzunehmen. Da wird es Musik geben und so und da daran planen wir.
Was ist eine Planstadt?
Eine Planstadt, also in Eisenhüttenstadt gibt es ein Werk, also in der DDR wurde da, eine Planstadt ist eine Stadt, die geplant entsteht. Also Städte wachsen entweder natürlich oder sie werden geplant. Und in Eisenhüttenstadt gibt es ein Werk und drumherum wurde eine Stadt gebaut. Also die ist dann ganz, man sieht, würde das geografisch auf der Landkarte sehen, dass die nicht natürlich gewachsen ist. Hier kommt nochmal eine Siedlung dazu und so, sondern das ist wirklich alles so symmetrisch angeordnet ist und sich vorher jemand genau überlegt hat, wo was hin muss. Häuser für die Werksmitarbeiter etc. pp. Und da gab es eben ein Hotel, das Hotel Lunik. Steht schon ewig leer und da wird aber eben diese tolle Veranstaltung stattfinden. Und dann habe ich eine Ausstellungsreihe, die heißt Next Level Shit. Das ist auch so, das ist auch mit meiner Kollegin zusammen und das ist so unser Baby. Da laden wir Künstlerinnen ein, die entweder mit digitalen Medien bereits arbeiten. Also Next Level Shit ist eine Kombination aus analogen und digitalen Arbeiten. Und zwar sind das entweder Künstlerinnen, die beispielsweise malen und die Sachen dann animieren und dann hast du eben eine digitale Ebene und eine analoge Ebene oder aber Künstlerinnen, die das noch nicht machen und die wir aber dazu anhalten, sich aufs nächste Level zu begeben, also was Digitales zu ihren Arbeiten dazu zu entwickeln. Also zum Beispiel hatten wir bei der letzten Next Level Shit Künstlerinnen, die Performance-Kunst machten und die dann aber ihre Performance in den digitalen Raum übertragen haben, dann konntest du mit VR-Brille dir das anschauen. Also das ist ein spannendes Projekt, weil es so viele Komponenten zusammenbringt und weil es sind nur Frauen eingeladen, da mitzumachen. Das hängt daran damit zusammen, dass es auch mit der Inselgalerie in Kooperation ist in Berlin, die eben eine Galerie ist für Kunst von Frauen. Und das ist irgendwie schön, dass so ein Feld aufgemacht wird, wo vielleicht auch noch nicht so viele Künstlerinnen beheimatet sind. Cool. Und da bin ich gerade dabei, da stelle ich beim nächsten Mal auch mit aus. Da kann ich aber nicht so viel zu verraten. Es wird auch viel geklaut und kopiert. Aber da bin ich mit der künstlichen Intelligenz in Verhandlungen über eine Anatomie der Zukunft. Also, mehr kann ich eigentlich nicht sagen, wenn ich das weiter erkläre, habe ich zu viel verraten.
Achtung, die KI stiehlt auch.
Ja, die stiehlt nur. Die stiehlt nur. Die besteht ja aus Stehlen. Na, das ist nochmal ein ganz weites Feld. Das können wir noch eine Stunde füllen.
Mhm. Gibt auch viele KI-Themen im Podcast. Du hast uns auch 3 Bücherempfehlungen. Hast du dir überlegt, was sollen wir lesen?
Von Michel Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft. Mhm. Mal lesen. Und zwar aus dem Grunde, dass Foucault sich mit psychischen Erkrankungen befasst in diesem Buch. Und ich nehme das stellvertretend für das Thema Krankheit, weil es gibt gar nicht so viele philosophische oder essayistische Ansätze zum Thema Krankheit. Es gibt noch Susan Sontag, die eben Krankheit als Metapher behandelt hat, aber Michel Foucault spricht eben über die Funktionen auch, die Krankheit haben kann. Also Wahnsinn und Gesellschaft, die Wahnsinnigen sind auch dafür da, damit sich die Normalen normal fühlen. Und was ist eigentlich normal und wer ist jetzt hier eigentlich krank? Also das sind so Fragen, die man da natürlich hochtheoretisch und komplex irgendwie behandeln kann, wenn man möchte. Und das ist so ein Werk, was ich ganz spannend finde und mit dem ich mich befasse, auch für meine Arbeit. Dann könnte man lesen Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Das ist so ein...
Klingt sehr deutsch.
Ja, das ist das. Ja, das stimmt. Klingt sehr deutsch. Herrndorf ist an einem Glioblastom, also dem bösartigsten Hirntumor, erkrankt und auch verstorben, den man so haben kann. Und Herrndorf war Maler, also hatte eine Malereiausbildung, schrieb dann aber... Das ist jetzt nicht die Cheesy-Twist-Geschichte. Herrndorf geht am Ende des Buches in den Freitod. Das liest man auch nicht mehr mit. Der hat einen Blog geschrieben für seine Freunde und seine Verwandten. Und nachdem er die Diagnose bekommen hat, hat er geblockt und eigentlich so über seinen Gemütszustand, aber auch was er so tut, wie sich seine Krankheit entwickelt. Und der hat eine super Schreibe, also der schreibt gut, das ist nicht so abgehoben wie der Foucault. Und er hat sich eben damals gesagt, okay, er braucht Arbeit und Struktur, er will eben noch was schaffen, er will noch irgendwie ein Werk entstehen lassen. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, das kennen sicher auch viele, nämlich Chick. Das ist auch ein Kino, ist also verfilmt worden als Kinofilm, T-S-C-H-I-C-K. Okay. Ohne C-K, ich glaube nur mit K, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Jedenfalls wirklich ein tolles Buch. Und ich habe das vorhin ja schon mal erzählt, es entsteht so ein Gap zu deinen Mitmenschen, wenn du so eine Krankheit hast. Das ist vielleicht auch was Foucault beschreibt. Also dass eben normal, krank etc., dass da wie so eine, da wird eine Dichotomie aufgemacht, ein Gegensatz. Und eigentlich ist es das nicht. Dein linker Arm kann total todsterbenskrank sein, dein rechtes Bein kerngesund und genauso umgekehrt. Du kannst dich kerngesund fühlen und in die Röhre geschoben werden und kommst todsterbenskrank wieder raus, weil die irgendwas gefunden haben. Mhm. Aber auch umgekehrt, du kannst dich furchtbar krank fühlen und kerngesund sein. Das heißt, diese Kontraste, die wir da als Gesellschaft irgendwie reininterpretieren, die sind vielleicht nicht unbedingt da, sondern das sind Interpretationen, das sind gesellschaftliche Konstruktionen, die uns irgendwie ein Leitsystem geben und die uns vielleicht auch, wenn wir nicht krank sind, so ein bisschen in Sicherheit wägen sollen. Oh, ich habe ja nichts und ich bin ja gesund. Aber Gesundheit ist eben auch da wieder, ich wiederhole mich langsam, wird es all, Zeit. Also letzten Endes wird es dann auch, es ist was Temporäres. Gesund sein oder krank sein ist was Temporäres. Es ist nichts Statisches. Deswegen Foucault, also um diesen Gap mal zu beleuchten, weil ich habe wirklich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht mit mir, wie die Leute jetzt mit mir umgehen, was es mit denen macht. Und Herrndorf, um diesen Gap, also um diese Lücke zu schließen, wenn wir jemanden kennen, der so eine Krankheit hat und wir wollen irgendwie was wissen darüber, der wird ja jetzt kein Fachwissen sagen, aber, und das ist ja auch immer individuell, wie so ein Tumor ausgeprägt ist, wo der sitzt etc., was der kaputt macht. Aber um so eine Gefühlswelt zu blicken von jemandem, der betroffen ist, liest, und das liest sich wunderbar, ist ein toller Schriftsteller. Und dann gibt es noch ein Kinderbuch von Martin Baltscheid. Das habe ich, glaube ich, mein Mann hat es vor allen Dingen meiner Tochter vorgelesen, weil ich konnte dieses Buch nie lesen, ohne Rotz und Wasser zu heulen. Ich glaube, das wäre auch heute noch so. Da geht es um eine Eintagsfliege, die geboren wird. Und da gibt es dann ein, das lass mich nicht lügen, ich glaube, ein Wildschwein und ein Fuchs. Und die sehen eben zu, wie diese Ephemeroptera, also diese wunderbare Eintagsfliege, schlüpft. Und die sind todtraurig, weil die hat ja nur einen Tag zu leben. Und wie sollen sie ihr das jetzt beibringen? Und dann erfinden sie, dass der Fuchs sterben muss und so weiter. Und die Eintagsfliege ist aber total easy peasy damit. Die ist so, ja, da muss das ganze Glück der Welt eben in einen Tag. Es ist ein schönes Buch einfach, sehr cheesy, aber es ist ein schönes Buch für Kinder. Und es ist so ein bisschen dieses, was ist ein Leben? Also, ach nee, das ist auch so cheesy, aber
raus damit.
Es ist nicht, ein gutes Leben muss nicht 90 Jahre dauern und alles muss immer klappen. Es kann auch ein sehr intensives Leben sein, wenn es kürzer ist. Es gibt auch lebenswerte Momente. Es gibt Ups und Downs. Es gibt irgendwie, es ist nicht alles so einseitig, wie es scheint.
Miriam, ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst, eine Zeitung, Fernsehsendung, Radiosendung, die du gerne vor den Vorhang bringen möchtest.
Oh.
Was war das für eine Reaktion?
Ja, nee, voll schwierig finde ich das gerade. Also in den letzten 2 Jahren finde ich das eine extrem schwierige Frage. Mhm. Ich informiere mich gerne über einen, also informieren über Social Media ist ja scheiße, ne? Das wurde uns ja immer gesagt, wir sollen uns nicht über Social Media informieren, wir müssen die Tageszeitungen lesen, aber wenn die doch auch das geht zu weit, aber wenn da doch auch vieles steht, was ich mittlerweile denke, so, und welchen Teil habt ihr weggelassen oder wieso zitiert ihr da einfach nur, was ist das jetzt für eine Sie-so-er-so-Journalistik, die wir jetzt plötzlich haben? Sie hat gesagt, dann hat er gesagt, aber es gibt überhaupt gar keine Einordnung und müssen wir nicht vielleicht auch mal hinterfragen, was da gesagt wird. Nadja Zabura ist eine deutsche Medienwissenschaftlerin und die betreibt einen Instagram-Kanal und ich weiß nicht mehr, wie ihr Format heißt, das müsste ich jetzt googeln, aber es ist ein Format, was eben über Medien berichtet. Mhm. Und das ist toll. Die Frau hat ein Fingerspitzengefühl, die ist integer und die hat vieles auf dem Schirm, was andere wegblenden wollen. Ja, aber da ist Nadja.
Stimmt, ihr Format auch. Aber man findet sie sofort, wenn man Nadja
Zabura. Man findet Nadja Zabura sofort und Medienkritik mit und für alle steht hier, aber ich glaube nicht, das ist der Name von dem Format ist, sondern von ihrem Instagram.
Mhm. Gibt es sonst noch einen Creator, eine dumme Creatorin, gendern, im englischen Wort, wurscht, einen Creator, eine Creatorin, YouTube-Kanal, Insta, TikTok, Newsletter, Podcast oder so, die du empfehlen möchtest?
Ja, es gibt ein tolles Buch, und zwar Hierarchien der Solidarität von Sindhu Jan Varadaraja. Dieser Mensch befasst sich auch in dem Instagram-Kanal ganz viel mit Postkolonialismus, Rassismus und den Gesellschaften, in denen wir leben, und hat super interessante neue Perspektiven darauf.
Cool. Liebe Miriam, danke für deine Zeit.
Danke dir.
Was nehme ich mir mit? Erstens, wir sollten den Tod nicht verdrängen. Im Bewusstsein zu leben, dass unsere Zeit hier auf Erden endlich ist, kann uns dabei helfen, den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu rücken. Es kann uns dabei helfen, Nein zu sagen oder endlich die Dinge zu tun, vor denen wir uns immer gefürchtet haben, die wir uns aber sehr wünschen. Und wie Miriam gesagt hat, wie das bei ihr war, wenn die Frage ist, ob man jetzt mal baden gehen soll oder lieber zuerst die Wäsche und dann Haushalt zu machen, dann sollte man immer baden gehen, und dafür braucht man keine Hirntumordiagnose wie Miriam. Zweitens, gesellschaftliche Erwartungen können ein Gefängnis sein. Miriam hat erzählt, dass sie sich in ihrem Job nie richtig gefühlt hat. Sie hat immer das Gefühl gehabt, dass sie am falschen Platz ist. Erst mit ihrer Diagnose hat sie sich erlaubt, aus dem Hamsterrad auszubrechen und endlich ihrem Traum der Kunst nachzugehen. Was wir alle von Miriam lernen können, auch wenn man die Situation natürlich nicht vergleichen kann, ist, dass wir unser Leben so leben sollten, dass wir nicht irgendwann am Sterbebett zurückblicken und uns denken, das bereue ich, das habe ich nicht gemacht, mit dieser Person habe ich mich nicht versöhnt, und das mal zu probieren, da war ich viel zu ängstlich. Das Leben ist kurz und wir sollten das Beste daraus machen. Drittens, Zeit als ein zentrales Konzept. Miriam beschäftigt sich seit ihrer Diagnose stark mit dem Konzept Zeit. Zeit, das sei der eigentliche Unterschied zwischen Leben und Tod, sagt Miriam. Sehr oft reden wir im Alltag über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind oder Dinge, die in der Zukunft noch zu machen sind. Was wir dazwischen aber vergessen, ist das Hier und Jetzt. Und je mehr wir aber im Hier und Jetzt leben und nicht irgendwann in der Zukunft, desto schöner und intensiver nehmen wir das Leben wahr.
Nun noch das Outro. Ich bin Josef aus Oberösterreich und Hörer des Monats. Ich arbeite als Entwicklungsingenieur bei einem großen Maschinenbauunternehmen in Schwertberg. Dort leite ich ein kleines, aber sehr feines Team mit gleichsam talentierten und motivierten Entwicklern. Wir entwickeln Assistenzsysteme für unsere Maschinen. Das sind Softwarelösungen, die das Einrichten und den Betrieb der Maschinen einfacher machen. Ein erfolgreiches Entwicklerteam braucht Leute mit unterschiedlichen Ausbildungen, unterschiedlichen Begabungen, aber auch unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen. Denn wenn sich so ein Team auf eine technische Lösung einigen kann, dann ist das meistens eine gute und tragfähige Lösung. In der Politik, in der Gesellschaft und auf Social Media ist das ganz anders mit den unterschiedlichen Meinungen, die führen nämlich dort oft zu Polarisierung und zu verhärteten Fronten. Und das ist sehr schade, dass wir verlernt haben, die Unterschiedlichkeit als etwas Positives zu sehen und Lösungen zu finden, die am Ende für alle passend sind. In der Entwicklung spielt künstliche Intelligenz zunehmend eine Rolle. Daher haben mich die Folgen von Erklär mir die Welt zum Thema KI besonders interessiert. Zum Beispiel die Folge 283 Erklär mir ChatGPT mit Malcolm Verhota. Jetzt aber zu den Credits. Bei dieser Folge haben mitgearbeitet Valentina Pfadtner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion Sissi Grant. Vermarktung Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Also bis dann, eine gute Zeit und freut euch über unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Euer Josef.